Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. So, wir starten in eine neue SIBO-Runde und zwar wollen wir uns heute mit den Ursachen von SIBO beschäftigen. Das ist ja ein Thema, wo wir ganz, ganz viele Anfragen immer bekommen. Das ist ja ein wichtiger Anteil unserer Therapie, rauszufinden, warum ist die SIBO überhaupt entstanden, weil SIBO ist eigentlich ja nur das Symptom. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Lauren wieder mit dabei ist und wir hier in dem Podcast uns über dieses Thema auf einem richtig, richtig coolen Niveau austauschen dürfen. Lauren, hi.
Hi, danke, dass ich da sein darf. Ich bin super gespannt für diese Folge.
Ich bin mir sicher, du hast auch schon ganz, ganz viele Anfragen immer bekommen gehabt. Lauren, ich habe SIBO, aber das Wichtige ist, ich weiß nicht, warum. Wie gehst du denn da vor? Warum ist das denn überhaupt wichtig, zu wissen, warum jemand SIBO hat?
Ja, ganz tolle Frage. Ich glaube, es hat ein paar Gründe, weshalb es so wichtig ist. Der erste Grund ist, dass SIBO eine recht hohe Rückfallsrate hat. Es ist also eine Krankheit, die oft wiederkommt, auch nach einer erfolgreichen Therapie. Und desto mehr man die Ursachen kennt, desto mehr kann man gegen diese Rückfälle aktiv sein und aktiv werden und ins Tun kommen, wo man auch mehrere Sachen einfach in den Therapieplan und in die Nachsorge einbauen kann, sodass diese Rückfallsstatistik einfach günstiger ist und besser aussieht für den Patienten. Auch weil du ja schon gesagt hast, es ist ein Symptom. SIBO ist fast immer ein Symptom von einem anderen oder mehreren fehlgeleiteten Prozessen, weil alles so ein verworrenes Netzwerk ist im Körper. Alles ist so systemisch aufgebaut. Desto mehr man versteht, was denn alles diese Fehlbesiedlung begünstigt hat, desto besser kann man therapieren. Also ähnlich wie bei dem ersten Punkt. Und deshalb ist, glaube ich, eine gründliche Anamnese und gründliche auch Ausschlussdiagnostik wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ja, das würde ich schon sagen.
Ja, das zu diesen Rückfallquoten, da werde ich auch immer ganz oft gefragt, wie häufig ist das denn überhaupt der Fall? Mhm. Tatsächlich muss man sagen, die Daten, die wir dazu haben, sind immer auf Rifaximin, also auf das pharmakologische Antibiotikum bezogen, weil nur damit laufen in der breiten Masse auch die Studien. Und tatsächlich ist es so, dass wir eine Rückfallquote mit dem Rifaximin von 44% haben, statistisch gesehen. Und man muss tatsächlich leider noch erschwerend hinzusagen, dass diese Studien natürlich auch viele Patienten einschließen mit Ersttherapie. Patient kommt zum ersten Mal, wir haben eine reine Wasserstofffehlbesiedlung, kriegen Rifaximin und dann ist die Rückfallquote 44%. Wir beide kennen das, glaube ich, mittlerweile, dass wir halt Patienten haben, die dritt, viert, fünft Therapie schon hinter sich haben und halt auch viel mit pflanzlichen Therapien, wo wir halt einfach nicht 100% sagen können, wie hoch ist die Rückfallrate, aber tendenziell wird sie nicht niedriger, je häufiger man therapiert hat und je weiter man quasi auch weg ist von dem Erfolg, dass die SIBO verschwindet. Insofern, je komplizierter der Fall, umso wichtiger ist die Ursachensuche. Was sind da deine Key Learnings bei den Patienten? Nach was fragst du in der Anamnese? Genau. Die hast du ja schon genannt als Tool, um rauszukriegen, wo es denn haken könnte.
Ja, also ich fange ganz oft an mit der Frage, wann fing denn alles an? Was war denn so um der Zeit alles los bei dir? War Stress vorhanden? Hattest du vor ein paar Monaten eine Lebensmittelvergiftung? Das ist ein ganz, ganz häufiger Auslöser für die Probleme. Denn eine Lebensmittelvergiftung mit bakteriellen Erregern kann auf jeden Fall eine SIBO durch die Dünndarm-Motilitätsstörung, die sie hervorruft, begünstigen. Aber ganz oft gab es zu dem Startpunkt oder kurz davor wahnsinnig viele Antibiotika oder eine Kopfverletzung, eine Traumatic Brain Injury oder es gibt irgendwelche begünstigende Faktoren für eine Neuropathie, also für Nervenschäden im Darmbereich. Und wenn man das so ein bisschen mit Anamnese rauskriegt, was war denn alles so um der Zeit los oder vielleicht sogar in der Kindheit. Was war in der Kindheit? Hattest du in der Kindheit Verstopfung oder Durchfall oder chronische Bauchschmerzen? Denn es kann auch sein, dass SIBO schon in der Kindheit entsteht. Dann kriegt man oft diesen Faden raus, diesen roten Faden. Und dann kommt wahnsinnig oft, ja, dann ist noch die Schilddrüse dazu gekommen und ein paar andere Symptome, die sich so gehäuft haben. Denn was immer sehe ich, dass es keine einzige Cut and Dry eine Ursache war. Es häuft sich so wie ein Schneeball oft mit mehreren Sachen, die einfach dazukommen, weil das ja ein System ist. Genau, aber das sind so ein paar der häufigsten Fragen. Ich habe jetzt bestimmt ein paar Sachen vergessen, aber das kommt ganz oft als erstes in der Anamnese.
Genau, also das, was du gerade gesagt hast, auch, dass sich die Symptome oder die Themen häufen, das ist wirklich etwas, unser Körper ist normalerweise ein Experte darin zu kompensieren. Das heißt, du hast ein Problem, aber wir sind ja auf Überleben getrimmt. Ja, wenn wir uns als Steinzeitmenschen vorstellen, wäre es ungünstig, wenn wir mit Kleinigkeiten schon ausgenockt worden wären. Und insofern, wir kompensieren ganz, ganz viel und ab einem gewissen Punkt, dann kommt noch eins dazu und noch eins dazu, dekompensieren wir und dann bricht das quasi als Krankheit aus. Und das ist auch dann der Punkt, den viele tatsächlich sich nicht bewusst machen. Die waren eigentlich schon davor krank, schon deutlich davor. Und dann kamen halt viele Sachen dazu und es erscheint so, wie wenn dann der letzte Dominostein, das war dann der Auslöser. Es waren die ganzen Sachen davor. Und bei der Heilung reicht es halt nicht, den letzten Dominostein wieder aufzustellen, sondern wir müssen halt diese ganze Kaskade im Idealfall wieder zurückbauen.
Genau, absolut.
Und deswegen ist es zum Teil komplizierter und auch langwieriger. Und die Wahrnehmung unterscheidet sich da sehr, sehr stark.
Absolut.
Was für mich immer noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, gab es Bauchoperationen?
Ja.
Zwecks Verwachsungen? Hat jemand Periodenbeschwerden, was auf Endometriose hinweisen könnte, was ein Riesenthema ist? Medikamenteneinnahme, wie zum Beispiel auch Hormonpillen und so weiter. Magensäureblocker, da bin ich mal gleich gespannt, was du dazu sagst.
Ja, interessantes Thema.
Und Verdauungssäfte, wobei die müssen wir dann tatsächlich messen. Das kriegen wir nicht über die Anamnese raus.
Ja, das ist tricky. Ja, das Strukturelle ist ein riesiges Thema, das ich ganz vergessen habe in der ersten Auflistung. Das Strukturelle ist ganz, ganz häufig ein Teil des Ganzen. Und da ich recht viele Endometriose-Patienten behandle und manchmal als Erste auch wirklich jetzt nicht die offizielle Diagnose stelle, da ich das ja nicht wirklich mit meinen ohne bildgebenden Verfahren und so weiter kann, aber trotzdem auf der Verdacht so erstmal gesprochen wird, ist es tatsächlich ganz häufig bei mir so, dass strukturelle Probleme mit in diesen Schneeball bei meiner Patientengruppe einfach einfließen. Und das ist auch, warum ich immer so stark auf manuelle Therapie während und nach der SIBO-Behandlung einfach darauf ausgerichtet bin, weil irgendwie muss da was Manuelles gemacht werden, um dieses riesige strukturelle Thema, was man auch nicht immer diagnostisch wirklich festhalten kann. Manchmal sieht man, dass da was ist oder man weiß es gewiss, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es immer ein Verdacht und man hat wirklich kein Beweis, dass es wirklich strukturell ist, ohne wahnsinnig ausführliche Diagnostik. Also da ist es, glaube ich, man ist immer sicher, wenn man was Strukturelles mit einbaut in die Therapie.
Das denke ich auch. Das Problem ist ja tatsächlich, wenn wir gerade von Verwachsungen nach Operationen oder Entzündungen oder auch allein nach einer Bauchspiegelung sprechen, haben wir die Thematik, dass wir wieder eine Bauchspiegelung machen müssten, um sicher diese Briden, diese Verwachsungsstränge zu sehen und dann auch lösen zu können. Ich weiß, du machst ja auch ganz viel Bauchmassage. Kannst du manuell solche Verwachsungen tasten und dann auch lösen? Und wenn ja, stelle ich mir das auch sehr, sehr schmerzhaft vor. Das ist jetzt nicht so eine angenehme, sanfte Oberflächenbauchmassage, nehme ich mal an, oder?
Ja, tolle Frage. Ich kann schon, insbesondere wenn die Verwachsungen schwerer sind oder einfach doller sind, kann ich schon in der Avigo-Bauchmassage spüren, die Organe, die Faszien, es bewegt sich einfach nicht so leicht. Ich muss aber auch sagen, Osteopathen und andere Therapeuten, die sich wirklich sehr manuell spezialisiert haben, können das viel, viel feinfühliger spüren, als ich es spüren kann. Es gibt in den USA eine Physiotherapie-Klinik, die ist jetzt in mehreren Staaten vorhanden, namens Clear Passage. Die sind auch immer so Monate, Jahre lang ausgebucht. Da wird wirklich sehr intensiv physiotherapeutisch an diesen Verwachsungen gearbeitet, äußerlich. Und es ist richtig schmerzhaft. Ich habe das mal auch an mir gespürt, wie das sich anfühlt. Und es ist ein reißender, wirklich tearing pain. Es fühlt sich an, als ob etwas gerissen wird innerlich. Es ist super unangenehm. Aber es geht vielen Menschen tatsächlich danach besser. Die Frage ist, wachsen kommen die Verwachsungen wieder nach dieser Therapie und wie lange begleitet man die Patienten nach dieser erfolgreichen Clear Passage Therapie? Aber das mache ich selber nicht in der Praxis mit dieser sehr intensiven Form. Ich wäre interessiert, in die Ausbildung irgendwann mal zu integrieren, aber ich finde das auf sanftere Methode mit dieser Selbstmassage, die ich meinen Patienten beibringe. Wenn die das echt täglich machen, nur ein paar Minuten pro Tag, dann häuft sich das, glaube ich, auch und ist eine gute Vorbeugung, mindestens gegen mehr Verwachsungen.
Absolut. Also ich denke, das ist ein Aspekt, den sollte man tatsächlich, wie du gesagt hast, unbedingt mit reinnehmen. Im Prinzip, es gibt eine ganz schöne Viergliederung, wo man die Ursachen einordnen kann. Es gibt manchmal Überschneidungen. Das eine ist eben eine verschlechterte Motilität, das heißt, dass die Darmeigenbewegung eben reduziert ist. Das hätten wir zum Beispiel beim postinfektiösen Reizdarmsyndrom nach einer Lebensmittelvergiftung. Die verschlechterte Verdauung, das heißt, dass die Verdauungsenzyme, Verdauungssäfte einfach reduziert sind. Der anatomisch erschwerte Durchfluss wie bei Endometriose oder bei unseren Verwachsungen und die Medikamente. Wenn man diese vier Cluster im Kopf hat, finde ich, hilft es auch schon mal in der Anamnese so ein bisschen durchzugehen, wo quasi die Themen liegen könnten. Und ganz wichtig ist auch zu wissen, wir können nicht alles über die Anamnese rauskriegen, sondern wir müssen nach der Schilddrüse schauen im Blut. Wir müssen im Stuhl nach verschiedenen Verdauungsenzymen schauen. Und wie ist denn deine Erfahrung? Kriegen wir in vielen Fällen die Ursache raus? Und wenn wir halt eben viele Ursachen haben, wie wir bei den Patienten eben gesehen haben, was machen wir dann damit?
Ja, ich würde sagen, desto mehr ich jetzt auch schwierigere Fälle behandle in den letzten 4, 5 Jahren, muss ich echt sagen, dass ich immer mehr so aufgerichtet bin, dass ich predisposing factor suche, dass ich begünstigende Faktoren suche und nicht immer nur die eine Ursache. Denn das ist schon so manchmal ein irreführendes Konzept, dass man so richtig manisch suchen will und finden will, aber es gibt es manchmal nicht oder mindestens nicht mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, insbesondere für mich als Heilpraktikerin, aber auch wenn man es möchte, kriegt man nicht immer die Diagnostik, die man braucht, um diese Ursache zu finden. Aber ich würde schon sagen, dass man es auch mit mehreren begünstigenden Faktoren richtig gut hinbekommen kann, dass man eine Verbesserung sieht, die auch oft nachhaltig sein kann. Aber da ich jetzt mehr und mehr wirklich neuropathische und nervenmotilitätsbedingte Fälle sehe, bin ich schon so in der Phase in meiner Karriere, wo ich mehr chronische SIBO-Fälle behandle und die dann schon längerfristig begleitet werden müssen und quasi, dass diese Nervenmotilitätssache unterstützt werden muss, um weiterzukommen. Also bin ich jetzt nicht mehr so bei den Fällen, wo man die eine Sache findet und danach ist es für immer gut. Das passiert super selten jetzt leider. Kann aber auf jeden Fall vorkommen. Es ist einfach in meiner Praxis jetzt nicht so oft der Fall.
Genau, also die Menge an Betroffenen hat auf jeden Fall das Glück, dass meistens wahrscheinlich eine Ursache ist.
Ja.
Wir haben einen auslösenden Faktor, wir machen eine Therapie. Und das Thema ist gelöst. Das trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen hohen Prozentteil der Betroffenen zu.
Ja.
Aber wir beide haben einfach aufgrund unserer Spezialisierung leben wir in unserer eigenen Bubble von mittlerweile aufwendigen, schwierigen, super seltenen Begleiterkrankungen.
Ja.
Ein Aspekt, wenn wir gerade bei seltenen Erkrankungen sind auch die funktionellen Dysautonomien. Ganz wunderschönes Wort. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, absolut. Mein Mentor, Dr. Steven Sandberg-Lewis, hat immer in die Anamnese einen Screening-Test für Ehlers-Danlos eingebaut. Das ist eine Gewebestörung, eine Bindegewebeschwäche, die genetisch bedingt ist. Und wir wissen, dass diese funktionelle Dysautonomien ganz, ganz häufig die Ehlers-Danlos-Patienten befallen. Mastzellaktivierungssyndrom, PARTS-Syndrom, diese Probleme mit dem autonomischen Nervensystem, die zu ganz, ganz vielen Beschwerden führen können. Und ganz häufig sind diese Patienten wegen auch der einfach nicht so hochqualitativen Bindegewebestruktur mehr und mehr von SIBO betroffen, weil sich dieser Dünndarm auch durch diese irgendwie lockere Bindegewebestruktur nicht so gut selbst reinigen kann. Und ganz oft ist SIBO ein ganz zentrales Problem bei diesen Patienten. Wenn man es löst oder verbessert, geht es ihnen ganz oft auch mit ihren Dysautonomien viel besser, was super spannend ist. Und ich weiß, es gibt jetzt auch ganz viel Research nach Corona, dass Patienten mit Ehlers-Danlos viel häufiger betroffen sind mit Long-Covid und ganz vielen Problemen in dieser Richtung. Aber ich finde auf jeden Fall, dass wenn man eine Dysautonomie-Situation hat, sollte man auf jeden Fall in den Darm gucken und da, wenn SIBO besteht, da mal was machen. Denn es ist super cool, wie schnell es dann auch bergauf gehen kann in manchen Fällen.
Genau, und im Prinzip das Wort Dysautonomie bedeutet ja schon, dass irgendwas mir auch mit dem vegetativen Nervensystem ein Stück weit gestört ist. Das ist etwas, was jetzt bei der Ursache tatsächlich nicht großartig aufgeführt wird. Du hast aber tatsächlich in deiner Anamnese schon gesagt gehabt, dass du auch nach Stress halt fragst.
Ja.
Und das erlebe ich auch ganz oft. Verdauungsbeschwerden entstehen gerne nach sehr lebensverändernden Ereignissen, kann auch ein bisschen zeitverzögert sein. Also ein großer Stress, ein psychisches Trauma scheint etwas zu verändern, was solche Fehlbesiedlungen auch begünstigen, was ich mir so gut erklären kann, dass unser unterbewusstes Nervensystem, wie der Name schon sagt, uns nicht bewusst ist. Dort gehen solche Traumen rein und können das Verhältnis von Sympathikus, Stressnervensystem, Parasympathikus, Entspannungsnervensystem einfach verändern im Sinne, dass eben der Sympathikus, das Stressnervensystem, überaktiv ist.
Ja.
Und wenn wir darin überaktiv sind, dann ist unsere Verdauung quasi hinten angestellt. Ja, weil wir müssen jetzt erstmal ums Überleben kämpfen. Und wenn das in einer chronischen Fehlfunktion ist, dann haben wir das Thema auch Verdauungssäfte und so weiter werden halt reduzierter produziert. Und somit haben wir allein damit schon, wenn wir einen chronischen Stress nehmen, mehrere Faktoren, die dazu führen können, dass eben der Dünndarm fehlbesiedelt.
Ja, das finde ich super gesagt. Und das sehe ich auch ganz oft in der Praxis, dass Patienten sagen, ja, dass dann war mal so dieser Stress oder diese stressige Zeit hat angefangen. Ich bin Mutter geworden oder bin Papa geworden und danach habe ich nicht geschlafen und es war einfach nie so, wie es mal war. Und jetzt komme ich auch mit dem besten Willen in der Meditation oder in den Mindfulness-Übungen. Ich komme einfach nicht auf denselben Punkt der Entspannung, wie ich es mal konnte. Ich bin so quasi ständig unter Strom und fühle mich nie, dass ich wirklich mich entspannen kann, auch beim besten Willen. Und ich glaube, wenn das sich über Jahre lang oder auch manchmal für manche Personen Monate rauszieht, diese Spannung innerlich nach einem Stress oder nach einer Lebensveränderung, dann absolut kann es den Darm in Mitleidenschaft ziehen.
Genau, und da muss man tatsächlich dann auch unbedingt einmal dran gehen.
Ganz wichtig.
Ja, jetzt haben wir im Prinzip diese vier Quadranten. Da gibt es sehr, sehr viele Untererkrankungen, die dann in den einzelnen Quadranten zugeordnet werden können. Kannst du mal so 4, 5 deiner Hauptursachen aufzählen?
Ja, also die erste ist schon sehr, sehr wahrscheinlich die postinfektiöse Reizdarmproblematik nach einer Gastroenteritis, nach einer bakteriellen Lebensmittelvergiftung oder nach mehreren. Da sehe ich ganz oft, dass Patienten leidenschaftliche Reisemenschen sind und nach Südostasien urlauben und Indien irgendwann mal das letzte Mal nach der letzten Vergiftung einfach jetzt keine gute Verdauung mehr haben. Das ist ein ganz, ganz häufiger Grund. Und dann ist auf jeden Fall diese Schilddrüsen-Darm-Achse, die du in deinem letzten Post so schön beschrieben hast, auch richtig wichtig in meiner Praxis. Die Schilddrüse, die auch manchmal jahrelang im suboptimalen Bereich war, bevor es doch endlich als Hashimoto oder Unterfunktion diagnostiziert worden ist und dann auch therapiert worden ist, begünstigt auch sehr diese Verlangsamung des Darms und kann so über Jahre lang diesen Retrograde Reflux von Bakterien rückwärts hoch in den Dünndarm begünstigen, vom Dickdarm aus. Also diese zwei, würde ich schon sagen, sind die häufigsten Themen. Dann das dritthäufigste Thema ist schon sehr wahrscheinlich es wird immer weniger klar, aber ich würde sagen, es ist häufige Antibiotika-Nutzung, insbesondere nach chronischen Blasenentzündungen. Ich habe ganz viele Frauen mit chronischen Blasenentzündungen oder die auch jahrelang zurückliegen und dann wirklich manchmal über Jahre lang täglich ein Antibiotikum nehmen mussten, nachts, um das in den Griff zu bekommen. Und dann oft sind es so richtig heftige Antibiotika wie Ciprofloxacin. Das ist ja noch ein ganz anderes Thema, ein ganz komplexes, schwieriges Antibiotikum. Die vierte Ursache, und dann wird es wirklich dann sind es die hartnäckigen Fälle, die ganz viel Diagnostik schon hatten, würde ich sagen, sind die subtilen Neuropathien, die Probleme, wo die Nerven des Dünndarmes und des ganzen Verdauungssystems nach Chemotherapie, manchmal mit undiagnostizierter Borreliose, manchmal nach Kopf- oder Rückenverletzung, wo der Dünndarm deshalb nicht mehr gut arbeitet und der ganze Darm deshalb nicht mehr gut arbeitet. Das, würde ich sagen, sind die Hauptvier Kategorien.
Also die ersten drei hätte ich tatsächlich auch genauso gesagt gehabt. Bei Antibiotika gibt es auch viele, die viele Mandelentzündungen oder Rachenentzündungen auch in den Kindertagen hatten und auch Aknebehandlungen, wo man ja über einen langen Zeitraum antibiotisch wirksame Therapien zum Teil einnehmen muss. Macht auch zum Teil fiese Probleme oder bei Borrelienbehandlung. Borrelien ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Das kann auf der einen Seite als eigenständiges Thema Dünndarmfehlbesiedlung begünstigen, aber auch die Therapie kann es halt wieder. Ja.
Total.
Was ich ganz spannend finde, immer zu diesem postinfektiösen Reizdarmsyndrom, das heißt der Reizdarmsyndrom, obwohl es wahrscheinlich eigentlich die Dünndarmfehlbesiedlung ist, das tritt nicht direkt oft auf, sondern frühestens nach 3 Monaten nach der Lebensmittelvergiftung und kann aber auch noch stärker zeitverzögert auftreten. Und deswegen erinnern sich auch nicht alle Patienten daran, weil manchmal hat man auch nur einen Tag irgendwie Durchfall gehabt.
Ja, absolut.
Und das war nicht so dramatisch, dass das im Kopf hängen geblieben ist. Und wir können das dann über Antikörper nachweisen. Und diese sind dann positiv, obwohl der Patient das nicht unbedingt präsent hat. Was bei
Total.
Mir noch ein, glaube ich, ein wichtiger Aspekt wäre tatsächlich die Hormoneinnahme, die langfristige. Also da habe ich auch recht viele Patienten, die dadurch vermutlich ihre Dünndarmfehlbesiedlungsthematik oder Verdauungsstörung entwickelt haben.
Ja, das war bei mir ein wichtiger Punkt. Ja, bei meiner SIBO kann ich absolut bestätigen.
Wie ist denn deine Erfahrung, gerade wegen der Schilddrüsenunterfunktion? Da gibt es ja 2 Formen. Einmal die normale Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto. Siehst du da einen Unterschied, ob jemand das eine oder das andere hat in der Behandlungsansprechrate?
Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, ich habe das auch von ein paar meinen Fortbildungen gelernt. Ich weiß nicht genau, wie akkurat diese Zahl ist, aber es wird immer wieder gesagt, dass fast 90% aller Schilddrüsenunterfunktionen mindestens bei Frauen eine Hashimoto oder eine werdende Hashimoto-Thyroiditis, also eine autoimmune Schilddrüsenerkrankung sind. Also deshalb glaube ich schon, dass der Großteil der Schilddrüsenunterfunktionsfällen in meiner Praxis Hashimoto sind und wirklich minimal es nur an Jodmangel liegt, dass die Schilddrüse nicht gut arbeitet. Aber es kann bestimmt schon immer mal wieder vorkommen. Was eine ganz interessante Studie mal gezeigt hat, war, dass wenn eine unbehandelte Schilddrüsenunterfunktion besteht, auch manchmal über Jahre lang, und sich die SIBO deshalb einnistet, reicht es nicht, die Schilddrüse einzustellen und den TSH-Wert und die freien Hormone zu optimieren, sondern die SIBO muss auch separat behandelt werden. Denn auch wenn die Schilddrüse wieder gut arbeitet, bleibt mindestens in dieser Studie die SIBO da. Sie geht nicht weg. Also das sehe ich auch ganz oft, dass man sagt, aber meine Schilddrüse funktioniert ja gut. Ja klar, weil sie 10 Jahre lang nicht diagnostiziert im oberen TSH-Bereich oder im superoptimalen Bereich, aber jetzt ist sie ja gut eingestellt, also kann es ja nicht an der Schilddrüse liegen. Aber ich würde schon sagen, dass es tatsächlich absolut sein kann, dass es einmal kurzfristig oder über ein paar Monate richtig doll war mit der Schilddrüse, die SIBO sich eingenistet hat und dann einfach geblieben ist, obwohl die Schilddrüse sich vielleicht erholt hat oder der Wert eingestellt worden ist. Das ist ganz häufig.
Also tatsächlich, was ich auch erlebe, was ich sehr, sehr spannend finde, ist bei den Hashimoto-Patienten, also die Zahl mit den 90% kenne ich auch. In meinem täglichen Praxiserleben würde ich das so nicht ganz bestätigen. Ich würde schon sagen, dass es auch mehr normale Unterfunktionen gibt, die ich diagnostiziere. Bei vielen dann über die Antikörper, mache aber auch die Nährstoffdiagnostik. Und es sind schon, ja, ich würde sagen, vielleicht 20%, die man auch über die Nährstoffe in vielen Fällen wieder bekommt.
Ja.
Und was ich aber erlebe, wir geben ja maximal 2 der Schilddrüsenhormone zur Supplementation. Und bei der Hashimoto, werden über 20 Schilddrüsenhormone gebildet. Und ich habe den Eindruck, dass auch wenn Hashimoto-Patienten wirklich von ihren Blutwerten her gut eingestellt sind, berichten die oft weiterhin über Unterfunktionssymptome. Das heißt, dass sie Wasser einlagern, sich irgendwie nicht gut fühlen, nicht den Antrieb haben. Und den Eindruck habe ich auch, dass sich das eben auf den Darm auswirkt und weswegen Hashimoto-Patienten in meiner Erlebniswelt hartnäckiger zum Teil sind zu therapieren. Und meine Lieblingspatienten haben Hashimoto und diese postinfektiöse Geschichte. Dann wird's gut, weil dann haben wir 2 Gründe, die ziemlich intensiv auf die Motilität, auf die Darmeigenbewegung gehen kann. Ja.
Total. Und 2 Gründe, die auch super, super dolle von Leaky Gut begünstigt werden können, von Darmdurchlässigkeit, was ja oft eine Begleiterscheinung von SIBO ist. Also es ist auf jeden Fall hartnäckig, aber ich finde auch, dass es super spannend ist, dass man durch diesen Weg, durch den Darm, diese beiden Situationen
dann angehen kann.
Hoffentlich gut begünstigen kann, angehen kann, genau.
Ja, spannend. Erlebst du denn häufig, dass auch Themen eben in der Anamnese, in der Genese, also in der Ursache quasi, warum die Dünndarmfehlbesiedlung entsteht, gar nicht abgeklärt werden können oder nur mit einem sehr, sehr hohen Aufwand oder es auch wirklich den Aufwand quasi nicht berechtigt, die Diagnostik durchzuführen?
Ja, absolut. Das kommt super häufig vor. Und ich kann dann den Fall meiner lieben Mentorin, der Dr. Megan Taylor, erzählen. Die war die Attending Physician, also sie war, ich glaube, es ist auf Deutsch dann die Assistenzärztin, als ich noch in meiner Clinical Rotations Zeit an meiner Uni war in Amerika. Und sie hat sich auf Kindergastroenterologie und Kindersibo spezialisiert. Sie hatte aber auch schon als Kind immer wieder Probleme mit dem Darm und mit Bauchschmerzen. Und dann wurde später herausgestellt, dass es Sibo war. Und es kam halt immer wieder. Und sie war auch unter Behandlung bei den allerbesten SIBO-Experten. Aber es kam dann immer wieder, das ganze Thema. Sie musste wieder mit den Phytotherapeutika oder Antibiotika behandeln. Endlich hat sie einen Termin an der Cedars-Sinai Clinic, ich glaube, es war in L.A., bekommen, wo sie eine Motilitäts- und dann auch, ich glaube, es war eine Barium-Schluck-Studie gemacht haben, um wirklich mit Kontrastmittel den inneren Teil des Dünndarmes wirklich komplett zu visualisieren. Und da war eine ganz, ganz dicke Struktur, also eine Verengung im innerlichen Lumen, im innerlichen Teil des Dünndarmes. Und dadurch diese Verengung kam das Problem halt immer wieder, weil irgendwie durch diese Engstelle, diese strukturelle Fehlstruktursituation, es einfach ein chronisches Problem war. Und als sie das wusste und dann diese Diagnose bekommen hat, war das für sie ein riesiger Wendepunkt, weil sie konnte sich einfach besser damit sie konnte besser damit klarkommen und mental war das für sie ganz, ganz wichtig. Aber es war so ein langer Kampf und so ein langer Weg, um diesen Test zu bekommen. Und ihr Leidensdruck mit quasi nur im Anführungszeichen Reizdarmsymptomen. Sie musste halt richtig kämpfen, um diese Diagnose zu bekommen und diesen Test zu bekommen. Und ich glaube, es ist hier auch nicht einfacher.
Genau. Und was macht man dann mit der Struktur? Man weiß dann quasi, dass ein anatomisches Problem, die SIBO immer wieder kommen lässt. Lässt man sich dann wieder operieren? Lässt man die Struktur trennen? Es kann ja aber auch sein, dass durch diese Operation dann wieder neue Strukturen entstehen.
Genau.
Das ist so ein Thema, Endometriose. Sicher wissen wir es auch nur, wenn wir in den Bauch geschaut haben, Magensäuremangel. Da persönlich muss ich sagen, vertraue ich nur auf die pH-Metrie, also wirklich Magensonde legen, pH messen. Ich weiß nicht, wie stehst du zu diesen ganzen Selbsttests, die es sonst so gibt?
Ja, ich bin da auch super vorsichtig. Also wir haben ganz stark betont in meiner Ausbildung gelernt, dass mindestens in den USA dieser Heidelberg-Test auch mit pH-Sonde, ich glaube, das ist mit einer Kapsel, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, der Gold Standard ist oder war und aber auch aufwendig und nicht immer gemacht wird, insbesondere wenn man keine starken Refluxkrankheitssymptome hat. Ich bin da auch ganz vorsichtig mit dem Natron-Test oder mit dem Beta-INHCL-Test. Ich finde, dass Beta-INHCL insbesondere mit Pepsin schon unterstützend sein kann, in manchen Fällen für die Verdauung und auch oft Linderung bringen kann, aber wie genau es wirklich einem sagt, besteht ja eine tatsächliche Unterproduktion der Magensäure, da bin ich auch super skeptisch.
Ja, also das sehe ich absolut genauso. Also diese ganzen Testungen, die im Internet angepriesen werden als Selbsttest, was natürlich verlockend ist, wir können es daheim machen, wir brauchen keine Beweisung, nichts, aber sich darauf zu verlassen, bin ich ehrlich gesagt überhaupt kein Freund davon. Und an die pH-Metrie ranzukommen, also an diese Goldstandard-Methode, finde ich tatsächlich nicht immer einfach. Es bieten nicht so viele an. Und es ist wieder ein invasiver Eingriff für etwas, wo wir dann natürlich, ja, dann hätten wir zumindest die Klarheit, haben wir zu viel oder zu wenig oder genau richtig die Magensäure. Mhm. Aber da muss man sich bewusst sein, okay, da muss man es wirklich wollen, sich dann dieser Diagnostik und dem ganzen Prozess auch wieder zu widmen.
Ja, ja.
Das ist unsere Aufgabe als Therapeuten, da zu differenzieren, wo ist es wichtig, wo ist es nicht wichtig. Ich denke, bei unseren Patienten wird es immer wichtiger, weil halt man anfängt, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Aber es ist nicht so, dass man pauschal solche Diagnostik unbedingt bei jedem Dünndarmfehlbesiedlungspatienten anbieten und ja, präferieren sollte.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe so 5, 6 Patienten, die das gemacht hatten und die mit den Befunden zu mir gekommen sind oder das quasi gleich nach meinem Termin sowieso geplant hatten. Und die Befunde haben von keiner diesen Fällen bestätigt, dass die Magensäure zu niedrig war, obwohl das symptomatisch ihre starke Einstellung war oder ihre Vermutung war. In allen Fällen war sie entweder normal oder doch vielleicht ein Ticken zu hoch. Das fand ich auch einfach ganz interessant. Ich weiß auch nicht.
Genau, kann ich so unterschreiben. Also es ist eben nicht immer so, wie wir das teilweise, wenn wir anfangen zu recherchieren. Das klingt ja sehr verlockend mit der zu niedrigen Magensäure. Passt, finde ich, ja auch zu unseren Patienten, die vegetativ dysreguliert sind. Das heißt, dass das vegetative Nervensystem irgendwas hat, was dann dazu führen sollte, dass verschiedene Verdauungssäfte reduziert werden. Aber es ist halt nicht immer so, dass automatisch wirklich die Magensäure wirklich zu niedrig ist.
Ja. Und ich weiß nicht, ob du das auch siehst, aber insbesondere bei IMO, wir haben ja das Problem mit der Motilität und dass sich alles quasi stockt im Darm und kann ja auch die Magenentleerung verlangsamen. Und oft ist das Symptombild von einer langsamen Magenentleerung auch, ja, was man so im Internet liest, auch ähnlich mit zu wenig Magensäure, mit denselben Symptomen. Und es kann sich ja innerhalb der Therapie verbessern. Und ich glaube, das liegt vielleicht mehr an besserer Magenentleerung und auch an mehr Aufnahme von B6 oder B1, was ja auch mit Zink wichtig für die Regulierung der Magensäure ist. Aber ich glaube, es ist eher selten einfach so simpel wie ich produziere einfach aus irgendeinem Grund viel zu wenig Magensäure. Es hat, glaube ich, auch andere Ursachen, warum es so einem vorkommt. Symptommäßig.
Genau, also da ist auch schwierig zu unterscheiden, ob wir in unserer Bubble leben, aber die Motilitäts-, die neurologischen oder neuromotorischen Motilitätsstörungen nehmen auch bei mir in der Praxis definitiv zu. Da gehört auch die Gastroparese, also die Magenentleerungsstörung dazu. Und diese Patienten haben ganz häufig typische Symptome von zu viel oder zu wenig Magensäure, Dyspepsie, also Magenschmerzen, Gefühl von Reflux, Gefühl auch von nichts richtig verdauen zu können. Und ja, das gibt es einfach, dass der Magen neurologisch diese Vorwärtsbewegung und Entleerung einfach nicht richtig hinkriegt.
Ja.
Auch das wieder gar nicht so einfach, die Diagnostik zu bekommen. Und was ich noch komplizierter finde, ist tatsächlich die Diagnostik der Dünndarmmotilität. Gibt es nicht viele Zentren in Deutschland, die das anbieten.
Nee.
Aber wenn wir das wissen, dann haben wir zumindest einen ganz, ganz klaren Hinweis, wo die Problematik liegt und zum Teil auch, wie wir die Patienten dann unterstützen müssen.
Ja, genau. Und dann wirst du auf jeden Fall als Arzt mit Prokinetika besser aufgestellt, dass du diese Patienten auch mit Dünndarm, also mit wirklich schwereren Dünndarmmotilitätsproblemen, die auch mit Manometrie oder anderen diagnostischen Methoden bestätigt sind, weil man da auch ein bisschen mehr Power als nur Ingwer oder andere pflanzliche Prokinetika mit einbauen kann in die Therapie. Aber auch für solche bestätigten Diagnosen gibt es leider auch nicht so viele Behandlungsmöglichkeiten, was total traurig ist.
Genau, das sind dann wirklich die Fälle, wo man uns ein Stück weit darauf einstellen muss, dass die chronische Unterstützung oder langfristige Unterstützung brauchen.
Ja.
Schön. Ich glaube, Thema Ursachendiagnostik bei SIBO schon relativ ausführlich jetzt besprochen. Hast du noch irgendwas zu diesem Thema, was unbedingt in diese Folge rein sollte?
Oh, ich würde, glaube ich, sagen, dass man vielleicht ein bisschen weniger diese Idee von, ich muss die einzige Ursache finden, sonst kann ich nicht weitermachen mit meinem Leben, sonst kann ich mich nicht, ich kann mich nicht ausruhen, ohne diese Antwort zu haben. Was war es denn? Was war der einzige Auslöser? Das ist halt, das wird oft so einem verkauft. Und wenn man diesen Auslöser nicht gefunden hat, dann war der Therapeut nicht gründlich genug oder dies oder das war halt nicht ausreichend da. Das ist schon oft so ein Selling Point. Und da muss man, glaube ich, einfach vorsichtig sein, weil der Körper einfach so komplex ist und bei vielen einfach nur diese begünstigenden Faktoren zusammengekommen sind. Und wie du das schon mit der Dekompensierung so gut beschrieben hast, aber so manisch diesen einen einzigen Grund zu suchen, ist schon auch einfach oft so ein Wild Goose Chase, wie man auf Englisch sagt. Und das ist oft einfach total unbefriedigend. Und man muss da auch psychisch einfach vorsichtig sein, dass man sich da nicht kirre macht.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist wirklich, wie du sagst, man kann sich daran perfekt verrückt machen, unglücklich, Therapeuten auch diskreditieren in der Arbeit. Das ist alles gar nicht so trivial, immer wie das manchmal auch auf Social Media, auf Webseiten dargestellt wird, weil man muss sich ja das so vorstellen, in diesen Plattformen werden Dinge ja ganz oft vereinfacht für ein Verständnis und die Realität ist dann doch nochmal etwas komplexer. Sehr schöner Abschlusspunkt. Ich würde sagen, damit beschließen wir die SIBO-Ursachenfolge für heute. Ich danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
Wunderbar. Ciao, ciao.